Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
Wir kommen jetzt gleich zu dem Thema, zu dem etwas ungemütlichen Thema umkehren. Aber vorher möchte ich aus aktuellem Anlass für den Iran beten. Ich hatte das schon gesagt, wir haben Freunde, die aus dem Iran kommen und die Anspannung ist unglaublich. Auf der einen Seite die Hoffnung, dass irgendwann Freiheit und Frieden endlich kommt nach 47 Jahren langer Diktatur und grausamer Herrschaft, und auf der anderen Seite natürlich die Sorge und Angst, was ist mit den Angehörigen, was ist mit den Freunden, was passiert jetzt gerade bei dieser militärischen Auseinandersetzung. Wir haben da keine Antwort für, wir können einfach dafür beten, die Menschen unterstützen, das möchte ich jetzt hier machen und bitte einfach jeden, der das möchte, einfach auch mitzubeten und das Gebet auch mit nach Hause zu nehmen und dort weiter für die Menschen zu beten. Jesus, danke, dass du der Herr bist über alle Regierungen, über Könige, all dominions haben wir gesungen, alle Herrschaften, die es gibt und Herrscher, und das gilt auch jetzt für den Iran. Und wir bitten, Jesus, dass du dich dort als machtvoller Herrscher erweist, dass du endlich Frieden schaffst in diesem Land, wonach die Menschen sich schon viele, viele Jahrzehnte sehnen. Sei du bei den Menschen, die in den letzten Wochen Angehörige, Verwandte verloren haben, oder sei du bei den Menschen, die auch noch schwer verletzt sind durch die Angriffe, die es vor kurzem gab. Und wir bitten dich, dass du auch jetzt, wo diese militärische Auseinandersetzung angefangen hat, Jesus, dass du deine Hand über die Menschen hältst, ganz besonders über die Menschen, die an dich glauben, die dir nachfolgen, die dort dein Licht in diese dunkle Zeit hineingetragen haben, schon viele Jahre, viele Jahrzehnte. Sei du bei den christlichen Gemeinden und sei bei all den Menschen hier in Europa oder in Amerika und anderen Stellen, die fliehen mussten und die jetzt gebannt und voll Furcht und Angst und Sorgen in ihr Land schauen. Ich bitte dich darum, dass sie getröstet werden, dass sie Halt haben bei dir und dass du deine Macht erweist und dass du ein Ende dieser Schreckensherrschaft herstellst und dass dann Frieden und Freiheit auch nach Iran kommt. Danke für diese wunderbaren Menschen, dieses wunderbare Volk, mit dem du auch schon eine Geschichte hast. Auch in der Bibel kommt ja dieses Volk schon vor. Danke, Jesus, dass du auch der Herr von Iran, auch von den Persern bist. Danke dafür. Amen. Wir kommen damit zu unserem nächsten Thema und ich hole mir noch meine Brille, sonst bin ich hier lost in time and space. So ist das, wenn man älter wird. Der Peter hat es heute auch schon festgestellt, dass das langsam kommt, genau. So ist das. Die Ali hat eben schon in das Thema reingeleitet, auch gesagt, das ist unangenehm, ne, diese typische reflexartige Reaktion, wenn wir ja Fehler gemacht haben und dann vertuschen und ich weiß doch nicht, und wenn es dann rauskommt, ja, und ich war doch nicht so gemeint und so weiter. Und was wäre, wenn wir es schaffen würden, Fehler zuzugeben? Und mit diesem Gedanken starte ich eben in das fünfte Thema der Themenstaffel Mutig. Und wenn du seit Januar hier dabei bist und jedes Thema mitbekommen hast, dann bist du wirklich mutig, weil da waren schon manche herausfordernde Dinge dabei. Wir haben ja am 4. Januar gestartet, indem wir uns das Leben vom Josua angeschaut haben und Josua, der Leiter damals im Alten Testament, der das jüdische Volk geleitet hat, das israelische Volk, obwohl er vor mehr als 3000 Jahren gelebt hat, konnten wir von ihm lernen im Januar, wie es ist, wenn wir mutig Ängste überwinden und Dinge, die uns blockieren, einfach beiseite räumen können durch den Mut. Das hat der Carsten damals am 4. Januar mit uns durchdacht und damit die Themenstaffel gestartet. Zwei Wochen später ging es dann darum, dass Menschen, die Jesus folgen, mutig folgen dass wir genau aufgetragen oder den Auftrag haben, haben wir darüber nachgedacht, vom Josua abgeguckt, Dinge zu tun. Folgen heißt Dinge zu tun, die Jesus getan hat. Die können auch durchaus unangenehm sein. Wenn wir so leben, wie Jesus das gemacht hat, dann sind das Dinge, die vielleicht nicht jeder normal findet. Vor allen Dingen den anderen so zu lieben, wie Jesus mich liebt. Auch dann, wenn der andere mir vielleicht gar keine Liebe entgegenbringt. Das war quasi das Thema am 18. Januar. Dann am 2. Februar ging es um mutig vertrauen, mutig glauben, Schritte gehen. Da war dieses Beispiel von den Priestern, die angewiesen wurden, mit der Bundeslade ins Wasser zu gehen, was noch da war, was runterfloss. Das war damals gerade Überschwemmungszeit und die Priester mussten mit der Bundeslade erst den Schritt ins Wasser tun und dann hat Gott das Wasser quasi aufgestaut nach oben hin, sodass das israelische Volk mit über 1000 Menschen durch trockenen Fußes durch den Fluss laufen konnte. Aber sie mussten erst hineingehen, sie mussten erst dieses Vertrauen haben auf Gott, dass er handeln würde. Und dann, als sie in das Wasser gegangen sind, hat tatsächlich Gott dieses Wunder getan. Und so ist auch bei uns. Glaube heißt, mutig im Vertrauen handeln. Und letzte Woche, vor zwei Wochen beim letzten Church Zone, da ging es darum, wie die Israeliten die Stadt Jericho eingenommen haben, indem sie mutig gelaufen sind. Mutig laufen war dann das Thema. Das heißt, Gott hat die Stadt für sie besiegt. Er hat die Mauern von Jericho fallen lassen, einstürzen lassen. Aber damit das passierte, mussten sie das ganze Volk etwas völlig Verrücktes tun, was Absurdes, was keinen Sinn gemacht hat. 7 Tage lang sollten die ganze Armee, jeden Tag einmal um die Stadt ziehen und am 7. Tag 7-mal um die Stadt. Das war völlig crazy. So nahm man keine befestigte Stadt an. Ja, das war vom militärischen Standpunkt aus keine Taktik. Das war Unsinn. Damit würde man keine Stadt belagern und auch nicht erobern können. Aber Gott hat diese Anweisung gegeben. Und er hatte versprochen, wenn ihr das tut, 7 Tage um die Stadt lauft und am 7. Tag 7-mal, dann werde ich die Stadtmauern von Jericho einstürzen lassen. Und Josua hört auf Gott und befiehlt der Armee, diesen verrückten Plan umzusetzen. Und Gott hält sein Versprechen. Am 7. Tag, nachdem sie 7-mal um dieses Stadt gelaufen sind, stürzen die Mauern ein und die israelitischen Armee kann die Stadt erobern. Und wir haben davon gelernt, dass Glaube auch bis heute noch bedeutet, dass wir Dinge tun sollen, die absolut verrückt sind, die keinen Sinn machen, ja, die in den Augen unserer Mitmenschen unsinnig und verrückt erscheinen. Denn wer dem Beispiel von Jesus folgt, das ist nicht nur herausfordernd, sondern manchmal macht es auch irgendwie keinen Sinn, ja. Wer so wie Jesus lebt, der gesagt hat, lieb deine Feinde und der das auch gemacht hat, oder dass wir immer vergeben wollen oder dass wir unser Geld für andere einsetzen sollen, um Gutes zu tun, oder dass wir uns für die Schwachen und Armen einsetzen, das macht in unserer Welt tatsächlich an vielen Stellen keinen Sinn. Aber wir werden damit die Welt zum Guten verändern, wenn Gott handelt, wenn wir genau diese verrückten Dinge tun, die Jesus auch getan hat. Und damit kommen wir zum heutigen Thema, zum 5. Thema. Bevor ich anfange, noch einmal der Hinweis, ähnlich wie die Ali das vorher gesagt hat, das Thema heute ist nicht einfach und es wird vermutlich am Ende so sein, dass du mit Fragen nach Hause gibst, weil nicht alle beantwortet werden. Also auch die Frage, warum handelt Gott so, wie er handelt? Ja, diese Frage haben wir ja letztes Mal schon bei Jericho, bei der Eroberung von Jericho uns gestellt und wir wissen es nicht. Wir können nur versuchen, Erklärungen zu finden, die in das große Bild passen, wie in der Bibel Gott beschrieben wird. Aber es werden immer Dinge bleiben, die nicht zu verstehen sind, ja, die offen bleiben, auch heute. Aber ich erwähne das deswegen, weil lasst uns nicht bei den Fragen stehen bleiben, sondern bei den Dingen, die wir verstehen. Das ist das Wichtige für uns und dass wir dort konstruktiv weiter überlegen, was hat das für mich zu bedeuten und wie kann ich das umsetzen. Genau, an der Stelle nochmal kurz auch eine Vorstellung meiner Person. Ich bin Klaus Engelmohr für alle, die mich nicht kennen. Ich bin Pastor im Projekt X und freue mich über jeden, der hier ist und schon viele Jahre herkommt und das Ganze mit aufgebaut hat. Sehr genial, dass wir miteinander unterwegs sind, aber vielleicht auch jemand, der das zum ersten Mal hört beim Podcast oder der hier zum ersten Mal da ist, vielleicht sich auch schwer tut mit Glauben, der Glaube Gott, Kirche hinterfragt, vielleicht auch meint, braucht man das heute überhaupt noch? Cool, dass du hier reinhörst, cool, dass du hier bist und ich hoffe, dass du so ein bisschen verstehst, wie Christen ticken. Vielleicht, dass du so mit einer Außenperspektive draufschauen kannst, um drüber nachzudenken, okay, wenn Christen so sind, vielleicht macht dann Glaube ja eventuell doch Sinn in diesem etwas anderen Setting, wie ich vielleicht Glaube erlebt habe. Es wäre sehr schön, wenn du nach dem Thema einfach ein Stück weit an der Stelle weiterkommen würdest für dich selber. Also das fünfte Thema der Staffel Mutig heißt heute Mutig umkehren. Und ich steige gleich mit dem ersten Satz des siebten Kapitels im Buch Josua ein, denn das setzt das Vorzeichen, um das es heute geht. Die Israeliten hielten sich nicht an alle Gebote Gottes, die Stadt Jericho einschließlich des gesamten Beuteguts unter den Bann zu stellen. Ein Mann namens Achan nahm einige Gegenstände an sich. Er war ein Sohn Karmis, dem Enkel Sabdis, und gehörte zur Sippe Serach aus dem Stamm Juda. Da wurde der Herr sehr zornig über die Israeliten. Zur Erinnerung, als die Mauern von Jericho fielen, hatten die Israeliten die Anweisung, dass sie an allem, was sie in der Stadt finden würden, den Bann verstrecken sollen, weil die Menschen so böse war, dass Gott gesagt hat, er möchte, dass diese Stadt ihm gehört, gebannt wird. Das bedeutet, es gehört alles Gott, es ist alles Gott geweiht. Er zieht alles an sich und in der Konsequenz bedeutet das, dass alles vernichtet werden sollte. Das heißt, Menschen und Tiere und alle materiellen Dinge sollten vernichtet werden, mit Ausnahme von Silber und Gold und Bronze und Eisen, die sollten in das heilige Zelt Gottes, in die Stiftshütte gebracht werden. Wenn du letztes Mal in der Church Zone nicht da warst und jetzt ganz viele Fragezeichen in deinem Kopf kommen, so nach dem Motto, wie, und das hat mit christlichem Glauben zu tun, dann bitte hör doch meinen Podcast an, da habe ich versucht, das zu erklären, wie wir das verstehen können, wie wir das einordnen können, wie damals diese Stadt Jericho quasi eingenommen wurde und dieser Bann sozusagen an den Bewohnern vollstreckt wurde. Aber noch einmal, alles sollte vernichtet werden. Das hatte Gott ausdrücklich befohlen, aber nicht alle Israeliten hielten sich an diesen Befehl. Ein Mann namens Achan nahm einige Gegenstände an sich, die eigentlich Gott geweiht waren und vernichtet werden sollten. Und das verärgert Gott so sehr, dass er auf das ganze Volk Israel zornig wird. Also Gott hatte vor der Eroberung gewarnt, wenn jemand etwas von dem Gebannten an sich nimmt, wird das ganze Volk Israel bestraft werden, so wie Jericho und die Einwohner. Denn das Volk Israel würde dann selbst unter den Bann gestellt. Und jetzt war genau das eingetroffen. Ich habe ja gesagt, das ist ein schwieriger Text, bei dem noch Fragen offen bleiben. Warum wird Gott zornig auf alle, wenn doch einer nur den Fehler gemacht hat? Für uns individuell geprägte Menschen ist es echt schwer zu verstehen. Ich glaube aber, dass die Menschen damals gar nicht so ein großes Problem hatten. Damals war der Gemeinsinn viel wichtiger. Man gehörte zu einer Familie, zu einer Sippe, zu einem Stamm, zu einem Volk. Alle für einen, einer für alle. Und wenn dann einer schuldig wird, dann lag es auf der Hand, dass die Schuld auch alle betrifft. In diesem System war zumindest klar, dass die Schuld des einen Auswirkungen auf die anderen hat. Das ist uns Individualisten oft nicht so klar. Wir denken ja immer, wenn du etwas tust, dann geht das nur dich an und wenn du dabei Fehler tust, dann ist das halt deine Sache, dass du halt schuldig wirst oder so. Wir vergessen nur, dass schuldig zu werden ja in der Regel heißt, ich werde schuldig an jemand anderem, ja, an einem anderen Menschen. Mein Handeln hat immer auch eine Auswirkung und eine Konsequenz auf andere. Meine Fehler betreffen immer auch andere. Meine Schuld wiegt immer auch schwer für andere. Ja, wenn ich zum Beispiel rücksichtslos Auto fahre, dann gefährde ich damit andere. Wenn ich als Arbeitgeber Steuer hinterziehe, hat das Auswirkungen auf meine Mitarbeiter. Ja? Oder wenn ich als Schülerin oder Schüler ein Mädchen aus der Klasse mobbe, dann betrifft das die ganze Klasse und vielleicht geht die ganze Klassengemeinschaft kaputt dadurch. Wenn ein Mann seine Frau betrügt, dann betrifft das auch die Kinder. Und wenn Prinz Andrew mit den Machenschaften von Epstein zu tun hatte, dann wiegt das schwer auf den Schultern der britischen Monarchie. So ist es. Der ganzen britischen Monarchie. Wir vergessen das ganz, ganz schnell, diesen Zusammenhang, dass die Schuld des einen immer auch Auswirkungen auf andere hat. Damals war das den Menschen klar. Achan hat Dinge, die Gott gehören, an sich genommen. Jetzt trifft der Zorn von Gott uns alle. Wobei, so weit sind wir noch gar nicht, weil das war ja nur die Beschreibung dessen, was der Berichterstatter uns sagt als Leser. Die Leute wussten noch gar nicht, dass das passiert war. Aber damit wird der Text eingeleitet. Und dann geht der Bericht so weiter. Josua schickt einige Männer von Jericho zur Stadt Ai, die bei Bet Aven, östlich von Bet El liegt. Geht, befahl er, und erkundet die Umgebung der Stadt. Die Männer führten den Auftrag aus, kehrten zu Josua zurück und berichteten, Du musst nicht das ganze Heer dorthin schicken. 2.000 bis 3.000 werden ausreichen, um die Stadt einzunehmen. Sie hat nur wenige Einwohner, darum brauchst du nicht alle unserer Leute einzusetzen. Ist das nicht komisch? Wer hatte nochmal Jericho eingenommen und besiegt? Die Israeliten? Das israelitische Heer in einem Feldzug vielleicht? Waren sie nicht 7 Tage lang um die Stadt gezogen und haben sich damit zum Affen gemacht und lächerlich gemacht? So besiegt man keine Stadt. Und genau, die Israeliten haben die Stadt auch gar nicht besiegt, sondern es war Gott. Gott hat sie erobert. Gott hat seine Macht gezeigt und die Mauern einstürzen lassen. Und brauchten sie, um die Stadt einzunehmen, Kundschafter oder Spione? Tatsächlich hatte Josua Kundschafter in die Stadt geschickt, ja. Er hat es so mit Kundschaftern. Das war so sein Ding. Erstmal Kundschafter schicken. Er war übrigens selber mal Kundschafter gewesen. Vielleicht hatte das damit zu tun, ja. Aber mit dem Sieg gegen Jericho hatten die Kundschafter nichts zu tun. Die wären sogar fast aufgeflogen, als sie in Jericho waren. Aber trotzdem schickt Josua wieder Kundschafter aus. Und die raten ihnen, dass nur ein kleiner Teil des Heers kämpfen soll. Die Stadt Ai ist relativ klein, die kann sehr leicht erobert werden. Und so griffen etwa 3000 Israeliten die Stadt Ai an, aber sie wurden in die Flucht geschlagen. Die Männer von Ai verfolgten sie vom Stadttor bis hin zu den Steinbrüchen und töteten dort am Berghang 36 Mann. Da bekam das Volk Angst und verlor allen Mut. Stopp mal. Kommt hier irgendwie, in dem, was hier berichtet wird, Gott vor? Hatte Josua Gott danach gefragt, ob sie die Stadt einnehmen sollen, wie sie mit ihr umgehen sollen? Überhaupt, was mit der Stadt ist? Ist das die richtige Strategie? Nichts dergleichen. Obwohl Josua einige Tage vorher erlebt hat, Gott kämpft für uns. Er hat ganz andere Möglichkeiten. Er ist immer mehr als das, was wir sind, immer mehr als das, was wir können. Trotzdem versucht Josua, Ai auf eigene Faust einzunehmen. Und er lässt sich von Kundschaftern beraten, statt Gott zu fragen. Hat nicht vor mehr als 40 Jahren Kundschafter völlig falsche Dinge geraten und das ganze Volk dazu gebracht, dass sie 40 Jahre lang als Strafe als Nomadenvolk in der Wüste Sinai leben mussten? War Josua damals nicht dabei? Ich habe mich gefragt, ist es bei uns nicht oft ganz genauso? Wir erleben Gott, ja. Wir spüren, dass er uns hilft im Alltag. Also einige von uns haben schon erlebt, dass Jesus sie oder auch Angehörige geheilt hat. Ja, dass Jesus Gutes getan hat, dass er Hindernisse weggeräumt hat, Blockaden aus dem Weg geräumt hat, dass er uns geholfen hat, Konflikte zu klären, dass er auf unserer Seite ist. Und trotzdem leben wir ganz oft gleich in der nächsten Situation unseren eigenen Stiefel. Wir leben so, als wenn Gott mit unserem Alltag nichts zu tun hätte, treffen wichtige Entscheidungen ganz für uns alleine, ohne Gebete zu haben, leben wie alle anderen Menschen um uns herum, für die Gott eigentlich keine Rolle spielt. Wir nennen uns Christen, aber Christus hat nicht so viel mit unserem Alltag zu tun. Kann es sein, dass du deswegen immer wieder falsche Entscheidungen triffst, die du nachher bitter bereut hast? Und ist es möglich, dass du deswegen Jesus so wenig in deinem Alltag erlebst, weil du lässt ihn ja auch nicht in deinen Alltag reinreden. Bei Josua war es genauso. Nach dem großen Erfolg in Jericho, wo Gott für das Volk gekämpft hat, geht Josua zur Tagesordnung über und vergisst Gott zu fragen, was der nächste Schritt ist. Und so muss das ganze Volk, ja, also diese bittere Niederlage einstecken, wo 36 Mann ums Leben kommen. Und noch viel schlimmer, alle anderen 2.964, wenn es genau 3.000 waren, ja, müssen um ihr Leben rennen und fliehen. Was für eine Demütigung und Blamage. Da bekam das Volk Angst und verlor allen Mut. Und was machen Menschen, die an Gott glauben, wenn sie Angst haben und den Mut verlieren? Josua und die führenden Männer Israels zerrissen vor Trauer ihre Obergewänder, streuten sich Erde auf den Kopf und warfen sich vor der Bundeslade des Herrn zu Boden. Das war damals das Zeichen des Entsetzens, des Trauers. Man riss seine Kleider auseinander und streute Erde auf seinen Kopf, um maximales Entsetzen zu zeigen. Und dann legten sie sich als Zeichen der Ehrfurcht vor Gott ganz ergeben auf den Boden. Und zwar nicht für kurze Zeit, sondern hier steht, so lagen sie bis zum Abend. Und Josua betet, ach Herr, allmächtiger Gott, warum hast du uns über den Jordan geführt? Nur damit wir in die Hände der Amoriter fallen und sie uns vernichten? Hätten wir uns doch bloß entschieden, auf der anderen Seite des Jordans zu bleiben. Was soll ich jetzt noch sagen, o Herr, nachdem Israel vor seinen Feinden geflohen ist? Die Kanaaniter und alle anderen Völker dieses Landes werden davon hören und von allen Seiten über uns herfallen. Sie werden uns vernichten und jede Erinnerung an uns auslöschen. Wie wird man sich dann am Ende an deinen großen Namen erinnern, o Herr? So wie alle Menschen, die an Gott glauben, betet Josua. Übrigens, wenn die Situation ganz verzweifelt böse ist, gibt es auch den ein oder anderen Atheisten, der angefangen hat zu beten. Aber so machen wir das, weil wir verzweifelt sind. Ja? Und er stellt alles in Frage, der Josua. Ich meine, er stellt in Frage, warum hast du uns über den Jordan geführt? Ja? Und er sehnt sich sogar zurück, wären wir bloß auf der anderen Seite geblieben des Jordans. Und er fürchtet, dass man ihn und seinen Gott verspottet und dass die Menschen Gott und was er getan hat vergisst. Wie wird man sich dann am Ende an deinen großen Namen erinnern, o Herr? Maximale Verzweiflung. Ist oft so, ne? Wenn wir denken, jetzt ist Gott nicht mehr da. Jetzt plötzlich ist alles aus dem Ruder gelaufen. Jetzt ist alles vorbei, jetzt geht gar nichts mehr weiter. Aber eigentlich kam alles nur daher, dass Josua sein eigenes Ding ohne Gott durchgezogen hat. Und dadurch übersieht er das, was Gott schon längst wusste. Hey, bei Jericho ist was schiefgelaufen. Und deswegen scheint Gott auch nicht viel Verständnis für Josua und sein Entsetzen zu haben. Er tröstet ihn nicht einmal. Er sagt einfach, warum liegst du hier am Boden? Erklär mal, was soll das? Erspar dir dein Selbstmitleid. Du hast nicht mit mir geredet. Du hättest dir und dem Volk das ganze Leid ersparen können, wenn du mich gefragt hättest. Dann hättest du rechtzeitig gewusst, die Israeliten haben Schuld auf sich geladen. Sie haben den Bund gebrochen, den ich mit ihnen geschlossen habe. Von den Gegenständen, die ich unter den Bann gestellt hatte, haben sie heimlich etwas für sich genommen. Sie haben es gestohlen und bei ihren Sachen versteckt. Deshalb kann das Volk sich nicht mehr gegen seine Feinde behaupten, sondern muss vor ihnen fliehen. Sie stehen selbst unter dem Bann und sind dem Untergang geweiht. Ich werde euch nicht weiter beistehen, wenn ihr nicht alles, was dem Bann verfallen ist, bei euch aufspürt und vernichtet. Wie gesagt, das ist für uns schwer zu verstehen, aber Gott hatte davor gewarnt. Die Menschen, die Böses tun und nicht auf ihn hören, die wurden gebannt. Das war Jericho und die Einwohner. Und jetzt trifft es den Achan und mit ihm das ganze Volk. Und erst wenn das Böse vernichtet ist, das, worüber Gott sein Bann gesprochen hat, was ihm geweiht war sozusagen, steht nichts mehr zwischen der Beziehung zwischen Gott und dem Volk. Die Schuld von Achan, das heißt, wir wissen das jetzt, ja, genau. Josua und das Volk wissen es an der Stelle auch noch nicht, aber die Schuld von Achan reißt das ganze Volk ins Unglück. Und bis er und was ihm gehört nicht aus dem Volk ausgeschieden ist, wird es nicht besser werden. Und dann sagt Gott weiter, steh auf und befiehl dem Volk, sich zu reinigen und auf die Begegnung mit mir vorzubereiten, die morgen geschehen wird. Sag ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, in eurem Besitz gibt es Gegenstände, die dem Bann verfallen sind. Solange ihr euch nicht von ihnen trennt, werdet ihr euch nicht gegen eure Feinde behaupten können. Morgen früh sollt ihr euch nach Stämmen geordnet versammeln und das Los werfen. Und dann gibt Gott auch alles Anweisungen, wie das gehen soll, wie das Los den Schuldigen benennen soll. Der Stamm, auf den ich das Los fallen lasse, soll nach Sippen geordnet werden. Aus diesem Stamm wird durch das Los die Sippe und aus der Sippe die Familie des Schuldigen ermittelt. Diese Familie soll Mann für Mann vortreten. Das Los wird den treffen, der das dem Bann verfallene Beutegut entwendet hat. Er muss mit allem, was zu ihm gehört, verbrannt werden. Denn er hat den Bund mit dem Herrn gebrochen und durch sein törichtes Handeln Schande über Israel gebracht. Und dann wird berichtet, wie am nächsten Morgen Josua tatsächlich genau das tut, was Gott ihm aufgetragen hat. Erst wird gelost, aus welchem Stamm des Volkes der Täter kommt. Und dieser Stamm muss es vortreten. Und dann wurde mit dem Los die Sippe ermittelt, zu welcher der Täter gehört. Dann musste die Sippe vortreten. Und dann wurde mit dem Los bestimmt, welche Familie das ist. Und dann musste alle Männer von der Familie vortreten. Und dann traf das Los Achan. Du kannst das zu Hause gerne nochmal nachlesen, Josua Kapitel 7, wie der Josua genau das tut, was Gott ihm einen Tag vorher aufgetragen hat. Und wenn du das liest, wirst du vermutlich dich fragen, wie ich mich auch gefragt habe, warum muss der Täter so gelost werden? Ich meine, warum so eine Riesentheatralik? Das wird ja Stunden, vielleicht Tage gedauert haben. Ich meine, Millionen von Menschen, dann muss die ganze Sippe nach vorne und dann wird das Los wieder geworfen und dann das wird ja riesig lange gedauert haben. Und ich glaube, es gibt darauf zwei Antworten, warum das Gott so gemacht hat. Die erste Antwort betrifft das Volk. Jeder im Volk sollte mitbekommen, wie ernst Gott Schuld nimmt. Wie ernst er es nimmt, wenn jemand seinen Anweisungen nicht folgt. Wie ernst Gott Ungehorsam nimmt. Übrigens, ganz wichtig zu wissen, nicht bei jeder Schuld, die im Verlauf der Geschichte von Israel dann in Zukunft begangen wird, macht Gott das ganz genauso, ja? Also es gibt immer wieder Menschen, die sich dem Befehl Gottes widersetzen. Sogar manch ein Leiter, also Nachfolger von Josua in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten, hat sich komplett mit dem ganzen Volk gegen Gott gestellt und er macht es nicht mehr so. Eigentlich ist das nur hier so, dass er eine so große Nummer draus macht, dass Gott so eine große Nummer draus macht, um zu zeigen, so sehr verletzt mich Ungehorsam und Schuld. Gott wollte, dass alle Menschen aus dem Volk das mitbekommen und sehen. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, warum er das so ausgedehnt macht und es vermutlich vielleicht sogar Tage gebraucht hat. Und ich bin mir hundertprozentig sicher über diesen Grund. Dass erst der Stamm, dann die Sippe, dann die Familie und dann alle Männer sich aufstellen mussten. Und zwar, Gott gab dem Täter Zeit, sich selbst schuldig zu bekennen und umzukehren. Seine Schuld einzugestehen, umzukehren, mutig umzukehren. Ab dem Zeitpunkt, wo der Josua dem Volk erklärt hat, wie der Täter durch das Los ermittelt wird, hatte Achan Zeit, sich zu melden und umzukehren und zu sagen, ich bin schuldig. Ich bin dazu nochmal die Texte im Alten Testament durchgegangen, wo die Geschichte der Juden hier aufgeschrieben ist. Es gibt nicht eine Stelle, an der ein Täter wirklich von Herzen bekannt hat, das ist meine Schuld, das habe ich falsch gemacht, wo Gott ihm nicht vergeben hätte und ihn gerettet hätte. Es gibt etliche Aussagen oder Berichte, wo Menschen quasi umkehren und bekennen und Gott sie immer rettet. Einmal kehrt eine ganze Stadt um. Also vom König über die Bürger bis hin zum Bettler und sie fallen auf die Knie und sagen, wir haben gesündigt, wir haben großen Mist gebaut, es tut uns leid und Gott vergibt ihnen. Wisst ihr, was die Aussage in der Bibel ist, die am meisten, oder im Alten Testament vor allem, die am meisten über Gott vorkommt, das ist die hier. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Erinnerst du dich bei Jericho? Die Rahab, die in die Prostitution gerutscht war, die hatte sich entschieden, auf die Seite des Volks Israel sich zu stellen, auf die Seite des Gottes Israels. Und obwohl sie zu dem Gebannten gehörte, wurde sie gerettet. Ihre ganze Familie wurde gerettet. Und wie gesagt, an vielen anderen Stellen in der Bibel wird das klar, Gott ist barmherzig und gnädig, geduldig, geduldig. Er nimmt sich Zeit, er lässt Zeit, geduldig und von großer Güte. Als das Volk sich aufstellt, Stamm für Stamm, Sitte für Sippe, Familie für Familie, Achan hätte die Möglichkeit gehabt, zu bekennen, umzukehren. Mutig vorzutreten, mutig umzukehren, das wäre seine Rettung gewesen, die Rettung seiner Familie. Aber er nimmt diese Chance nicht wahr. Vermutlich hat er bis zum Schluss gehofft, dass das Los irgendwie auf einen anderen fällt. Und dann ist klar, du Achan, du bist der Täter. Er musste vortreten und Josua sagt zu ihm, in Anwesenheit des ganzen Volkes, mein Sohn, erweise dem Herrn, dem Gott Israels, die gebührende Ehre und leg ein Geständnis ab vor ihm. Sag mir, was du getan hast und verschweige nichts. Es ist wahr, antwortete Achan. Ich habe gegen den Herrn, den Gott Israels, gesündigt. Ich sage euch jetzt, was ich getan habe. Unter der Beute entdeckte ich einen schönen babylonischen Mantel, 200 Silberstücke und einen Goldbarren von gut einem Pfund. Ich konnte nicht widerstehen und nahm die Sache mit. Ich habe alles in mein Zelt vergraben, das Silber liegt zu unterst. Keine Schuldeinsicht, kein Wort der Reue, keine Bitte um Vergebung, kein Zeichen der Umkehr, dass es ihm leid tut, was er getan hat. Achan sagt nur rein sachlich, was er getan hat und ja, das war Schuld, er hat gesündigt, er war nun ertappt. Ich meine, es hat doch keinen Sinn mehr, irgendwie die Tat zu leugnen. Aber wirkliche Reue und Buße und Umkehr, das hätte anders ausgesehen. Und ich bin mir sicher, Gott hätte ihn gerettet, wenn er wirklich umgekehrt wäre. Und dann wird Achan, genauso wie die Bewohner Jerichos, mit seiner Familie hingerichtet und alles, was er besaß und was ihm gehörte, wurde verbrannt. Ich erspare euch jetzt die Einzelheiten, die da im Text genannt werden. Aber warum musste Achan sterben? Warum? Warum? Weißt du, weil Schuld und Sünde immer den Tod mit sich bringt. Von Anfang an, von den ersten Seiten in der Bibel ist das so. Schuld führt zum Tod. Sünde muss mit dem Tod bestraft werden. Viele Jahrhunderte später, und zwar nachdem Jesus auf der Erde gelebt hat, schreibt Paulus das immer noch an christliche Gemeinden, in diesem Fall an die christliche Gemeinde in Rom, da schreibt er, der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. So ernst nimmt Gott Sünde und Schuld, dass wir sie mit dem Tod bezahlen müssen. Eigentlich muss jeder Mensch, der schuldig wird, mit dem Tod bestraft werden. Übrigens auch ich und auch du, wir alle. Sünde, meine Sünde verurteilt mich zum Tod. Für Gott ist Sünde bis heute genauso schlimm. Er erträgt das nicht, wenn wir gegen das verstoßen, was er sagt. Da sagt Gott, wir sollen mit allen Menschen liebevoll umgehen, unseren Nächsten lieben und ich bin lieblos und ungerecht zu meiner Frau. Dafür hätte ich den Tod verdient. Oder Gott sagt, dass wir ehrlich sein sollen und bei der Wahrheit bleiben und du lügst deine Freunde in der Schule oder auf der Arbeit an, stiehlst dich aus der Affäre, um möglichst nicht der Blöde zu sein. Auch dafür hättest du den Tod verdient. Für Neid, Rechthaberei, Eifersucht, Wutausbrüche, dass wir unser Auto, unser Haus, unser Smartphone zu Gott erheben. Zerwürfnisse, Streit, Fremdgehen, schamloses Handeln, Maßlosigkeit, okkulte Praktiken, Betrunkenheit und so weiter und so fort. Alles das. Und ganz ehrlich, wir alle haben schon viele Dinge von dem, die ich gerade eben genannt habe, getan. Wir hätten den Tod verdient, so wie Achan. Aber, und das ist super wichtig, aber wir leben nicht mehr damals. Das mit Achan ist ungefähr 3300 Jahre her und 1300 Jahre nach dieser Begebenheit ist Jesus geboren. Jesus war Gott selbst, der in unsere Welt hineingekommen ist und er hat uns vorgelebt, wie wir Menschen leben sollen, wie wir miteinander umgehen sollen, wie wir uns gegenseitig liebevoll behandeln sollen. Und dann ist er gestorben, obwohl er nie irgendetwas falsch gemacht hatte. Jesus hätte nie sterben müssen, weil er hat nie gesündigt. Für ihn galt nicht, dass der Tod ihn trifft, weil er hatte nichts falsch gemacht. Aber er starb trotzdem und warum? Weißt du, Gott wollte nicht mehr, dass Menschen für ihre Sünden sterben. Er hatte das satt. Er hatte keinen Bock mehr drauf. Deswegen ist Jesus für die Sünde der Sünder gestorben. Er ist an der Stelle von Sündern gestorben, damit der Sünder, also wir Menschen, die wir Sünde tun, nicht sterben müssen. Einer der Schüler von Jesus, und zwar der Johannes, der hat es in seinem ersten Brief, den er geschrieben hat, der bis heute in der Bibel erhalten ist, mal so formuliert. Er hat geschrieben, und wenn jemand doch eine Sünde begeht, dann haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Vielleicht wird deswegen bis heute die Geschichte von Achan erzählt, dass wir verstehen, warum Jesus sterben musste, um unsere Welt zu retten. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und diesen Lohn lässt Jesus sich auszahlen für alle Menschen. Er stirbt und bezahlt für unsere Sünde. Und so kann uns Gott unsere Sünde vergeben, unsere Schuld verzeihen. Aber dazu müssen wir heute ganz genauso das tun, was leider der Achan nicht getan hat. Und was wir reflexartig in der Regel auch nicht tun. Nämlich sagen, wo wir falsch lagen, was wir falsch gemacht haben, wo wir gesündigt haben, wo wir schuldig geworden sind anderen gegenüber. Das zugeben, bekennen und dann mutig umkehren. Und dann wird uns Gott die Schuld vergeben. Das war damals so und das ist heute so. Denn dazu ist Jesus gestorben und Gott hat immer vergeben. Immer, wenn Menschen ernsthaft ihre Schuld bekannt haben und zugegeben haben, hat er immer vergeben. Und das tut er bis heute auch. Deswegen feiern wir übrigens in wenigen Wochen wieder Karfreitag. Um uns daran zu erinnern, Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, schreibt Johannes, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Ich habe zum Schluss zwei Fragen, die ich dir mitgeben möchte. Ganz persönliche Fragen, die du für dich persönlich beantworten kannst. Und zwar die erste Frage, gibt es Schuld in meinem Leben, die ich bekennen muss? Es kann sein, dass dir jetzt hier bei der Predigt oder vielleicht auch schon länger bewusst ist, da gibt es eine Sache oder mehrere Dinge, die muss ich bekennen. Und du hast es bis jetzt noch nicht getan. Dann bitte ich dich, tu es. Es gibt keinen besseren Schritt, als das zu tun. Weil da ist ein Gott, der barmherzig und gnädig und von Geduld und großer Güte ist. Und er wird dir vergeben. Und das Zweite, es hängt eigentlich damit zusammen, weil das eine ist zu bekennen, ich habe was falsch gemacht. Irgendwie hat der Achan das ja auch gesagt, oh, ich bin sündig geworden, so. Aber eigentlich, ob das von Herzen kommt, das wirst du daran sehen, ob du umkehrst. Deswegen die Frage, gibt es Bereiche in meinem Leben, in denen ich mutig umkehren muss? Und umkehren heißt, ich habe erkannt, das war falsch, wie ich mit meinem Ehepartner umgegangen bin, mit meinen Kindern umgegangen bin, wie ich mich verhalten habe auf der Arbeit, was auch immer ich gemacht habe, das war falsch. Und umkehren heißt jetzt, ich werde es ab jetzt anders tun. Jesus hilft mir, dass ich anders machen kann. Weil dafür ist Jesus gestorben, damit du und ich nicht sterben müssen, sondern dass wir unsere Schuld bekennen und umkehren können. Und an der Stelle nochmal ein Angebot. Es gibt in der christlichen Kirche, und zwar in allen Traditionen, eine Sache, die leider im Laufe der Jahrhunderte ein bisschen in Misskredit geraten ist. Schlecht angesehen ist, ein bisschen komisch, braucht man eigentlich nicht. Und ich glaube, wir brauchen es doch. Das ist die Beichte. Eigentlich geht es bei der Beichte gar nicht um einen Hauptamtlichen, ja? Irgendwie mich als Pfarrer oder Pastor oder Priester oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, vor einem Menschen zu sagen, das und das habe ich falsch gemacht, es tut mir so leid, ich möchte, dass Gott mir vergibt. Und dann kann dieser andere Mensch im Namen von Gott, von Jesus, mir die Vergebung zusprechen. Darum geht's. Das kann auch dein bester Freund sein, wenn er an Jesus glaubt. Ist überhaupt gar kein Problem. Aber vielleicht brauchst du auch jemanden, der dir nicht so nah ist. Und ich möchte dir ganz viel Mut machen, wenn da so eine schwere Last auf dir liegt und du sagst, ich habe das schon öfters mal im Gebet Gott gesagt, ich habe mich sogar hingekniet, aber irgendwie geht diese Last nicht weg, dann bitte ich dich, such dir einen Menschen, dem du vertraust. Das kann der Carsten, das kann ich sein, wir sind hier, machen das quasi auch beruflich, ja, aber das muss nicht sein. Vielleicht ein Homezone-Leiter, vielleicht eine gute Freundin, ein guter Freund, und dass du dich einfach mal hinsetzt und das erklärst und dann sagst, es tut mir so leid, dass ich das getan habe, dass mir das passiert ist. Ich möchte es in Zukunft nicht mehr und ich bekenne diese Schuld und ich will umkehren. Und dann kann die Person, der du es erzählst, einfach für dich beten und sagen, so jetzt sind deine Schuld, deine Sünden vergeben, weil Jesus hat dir vergeben. Er ist dafür gestorben. Es ist ein Riesengeschenk, dass Gott, der König, der über allem steht, über allen Herrschern, über allen Mächten. Und wenn wir uns das Weltgeschehen gerade angegucken, über all die Mächtigen, die jetzt gerade irgendwie handeln und taktieren und Kriege führen, über denen steht der drüber. Und dieser Gott war bereit für dich und für mich, für meine Schuld, für deine Schuld zu sterben. Ich sage jetzt Jesus Danke dafür und dann singen wir noch ein Lied, das es sehr, sehr schön zum Ausdruck bringt und was dir vielleicht Mut macht, zu bekennen und mutig umzukehren. Jesus, danke, dass du über allen stehst. Heilig bedeutet, du bist größer als die mächtigsten der Welt. Und du bist aber auch näher als der Mensch, der mir am nächsten ist. Und du sehnst dich danach, dass wir anders wie der Achan unsere Schuld bekennen. Da, wo wir Fehler machen, wo wir schuldig gegenüber anderen Menschen werden, schuldig gegenüber uns, schuldig gegenüber dir. Du möchtest, dass wir es aussprechen, weil du willst uns retten. Und du möchtest uns die Schuld wegnehmen. Auch diese Last, die uns belastet, diese Scham, die da ist, diese Schuld, die einfach manchmal sogar körperlich nach unten drückt, weil sie so schwer wiegt. Danke, dass du dafür gestorben bist. Und dass seitdem, und eigentlich schon vorher gilt, wenn wir unsere Sünden bekennen, bist du treu und gerecht. Und du wirst uns von unserer Schuld befreien. Und uns vergeben. Weil du bist gestorben, nicht nur für unsere Schuld, sondern für die Schuld der ganzen Welt. Gib uns den Mut, umzukehren. Den Mut zu bekennen. Weil das wird unsere Welt und die Welt unserer Mitmenschen verändern. Amen.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Ensemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.